Radio 1. Hörbar Rust.
Wie schön, dass Sie bei uns sind. Mein heutiger Gast ist Ruth und das Rutl. Sie war Melissa, eine Filmrolle, die wurde sie nicht los. Sie war Spatzel und für Freunde ist sie, so heißt es, die Kubi. In der Zeitung Depesche hieß es 1966 über sie. Wie so oft ist auch in dem Fall Kubitschek zu beklagen, dass hier ein Talent nicht entsprechend von den Fernsehregisseuren eingesetzt wird. Ein apartes Gesicht, eine disziplinierte Sprache und eine beachtliche Selbstsicherheit. Das sind doch Faktoren, die sie auch zur Bewältigung größerer Aufgaben befähigen. Im Hier und Jetzt sei zu sagen, diese größeren Aufgaben, die kamen und kommen noch immer auf sie zu.
Hörbar Rust. Heute mit
Ruth Maria Kubitschek, 80 Jahre alt, Schauspielerin, Buchautorin und Malerin. Ruth Maria kommt in Komotau im heutigen Tschechien zur Welt. Mit 14 flieht sie ins sächsische Köthen. Gegen alle Widerstände studiert Kubitschek in Halle und Weimar Schauspiel, reüssiert an den Theatern der DDR, entschließt sich aber 1959 im Westen zu leben. Ein Durbridge-Krimi bringt ihr als Melissa den Durchbruch. Diverse Rollen folgen. Mit den wunderbaren Dietl-Serien Monaco Franze und Kir Royal feiert sie in den 80er Jahren große Erfolge und gehört bis heute zu den besten ihrer Zunft. In ihrer Wahlheimat der Schweiz schreibt die Schauspielerin Bücher und das 10. ist just erschienen. Es ist uns eine Ehre, Ruth Maria Kubitschek jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, herzlich willkommen nochmal, Frau Kubitschek.
Danke.
Ich sehe Ihre wunderschönen manikürten Hände mit tollen Ringen und lila Nagellack. 10 Finger sind dran, aber das war nicht immer selbstverständlich. Sie hätten fast mal einen Finger verloren früher und der wurde durch eine heiße Kartoffel gerettet. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Ich war in Prag bei meiner Tante, also als Kind mit 12. Und ich hatte mit 12 Jahren, wo es überhaupt möglich war, Abszesse. Ich hatte am Hintern Abszesse und wenn ich in der Schule aufgestanden bin, in diesen harten Schulbänken, ja, wumms, habe ich mir das Ding aufgerissen, ja. Also in Prag hatte ich nicht am allerwertesten dieses Ding, sondern an diesem Zeigefinger. Mhm. Und Sie können heute noch die Narbe sehen, wo meine Tante, also ich hatte so einen Finger und der war, also es fing schon an, hier so blau zu werden. Und die Tante war eine Slowakin. Ich konnte aber nicht Slowakisch. Und dann habe ich ihr den Finger gezeigt.
Und sie sprach kein Deutsch?
Nein. Mhm. Und dann hat sie mir einfach eine heiße Kartoffel draufgelegt, so lange, bis dieses geplatzt ist und das Alter rauskam.
Unglaublich.
Und ja, das hat es rausgezogen und ich habe nur diese riesen Narbe behalten, aber der Finger ist gerettet.
Und haben Sie zukünftig Ihre auftretenden Abszesse auch mit heißen Kartoffeln geheilt?
Ja, ich habe das dann meiner Mama erzählt und die hat mir dann auch da hinten heiße Kartoffeln draufgelegt.
Und hat es wieder funktioniert?
Ja, klar. Das funktioniert.
Das habe ich ja noch nie gehört. Und wie lange muss man es draufhalten, bis es
aufplatzt? Na lange, bis dieses Ding aufgeht, ja. Immer wieder eine neue heiße Kartoffel.
Mann, oh Mann. Aber da lernt man doch so ein paar Sachen. Haben Sie noch so eine schöne alte Weisheit auf Lager? So ein Gesundheitstipp, der Ihnen einfällt? Sie arbeiten ja auch viel oder Sie leben viel mit Steinen. Steine sind ja auch wichtig für Sie.
Ja, also die Steine würden das nicht rausziehen. Steine ist eher, durch die Steine, die habe ich dann über ein Buch von der Shelley McLean kennengelernt. Die hat berichtet wieder von der Chris Chriscom. Und da bin ich zum ersten Mal mit Wolfgang Rademann über den Gotthard gefahren und dann sah ich auf einmal in Göschenen Mineralienhandlung und das habe ich vorher überhaupt noch nie wahrgenommen. Und dann bin ich da, habe ich gesagt, Wolfgang, da müssen wir halten, da muss ich rein. Und er war auch fasziniert von den Steinen, aber es hat ihn nicht interessiert. Aber ich habe mir da einen kleinen Amethyst gekauft, so eine Druse und noch, also ich habe mir ein paar Steine gekauft.
Die sind so lila, ne? Amethysten.
Lila. Und man sagt, früher konnte ich mich nicht konzentrieren beim Sprechen, also ich hatte auch Hemmungen, öffentlich aufzutreten. Und dann habe ich immer so einen violetten Stein in der Hand gehalten. Und das hatte ich einmal bei Gottschalk, da war ich wegen irgendeiner Sendung vor 100 Jahren. Und da hatte ich diese Druse, die ich da in Göschenen gekauft habe, in der Hand. Und dann sagt er immer, was haben Sie denn da? Also, Dann habe ich gesagt, ja, diesen Stein. Und von da ab hatte ich den Steintick. In den Zeitungen.
In den Medien, ja. Ja, stimmt. Sie haben auch irgendwann mal gesagt, Sie möchten dieses esoterische Image endlich mal loswerden. Was natürlich auch noch befeuert wurde dadurch, dass Sie zahlreiche Bücher geschrieben haben und in denen ging es auch um Trolle und Elfen und so weiter und Waldfeen. Und das ist natürlich alles so eine Ecke, wo man dann auch wahrscheinlich von außen nicht mehr groß differenziert, sondern dann sind sie in einer Schublade. Und
ich habe die aber geschrieben, das hatte einen Grund. Nach Tschernobyl, also Tschernobyl hat mich sehr, sehr erschüttert. Dieser 1. Mai in Kiew, wo diese dunkle Wolke über Kiew lag und kurz vorher war das passiert. Und da war Demonstration und du hast gesehen, die Menschen wissen alle gar nicht, was da auf sie zukommt. Diese dunkle Wolke regnet runter und die ist ja auch in München dann runtergeregnet. Und da habe ich mir überlegt, wenn du musst dein Leben anders einrichten. Was nützt es dir, Karriere zu machen, wenn wir eh mit so einer Energie leben und eines Tages weg sind? Was kann ein einzelner Mensch machen? Dann habe ich die ganze Weltliteratur gelesen von Märchen und wollte die Menschen aufklären. Ich bin zum Stern gegangen, habe gesagt, man muss die Menschen aufklären, dass wir mit so einer Energie nicht leben können. Die waren sehr höflich, weil ich war ja mal eine ganz hübsche Frau.
Und jetzt kokettieren Sie bitte nicht, wirklich.
Haben sich das angehört und nach dem dritten Mal haben sie gesagt, schauen Sie, Frau Kubitschek, wenn irgendwas passiert in Krümel oder wie das Dingsbums da heißt, dieses, dann haben wir drei. Heißt es Krümel oder Primel?
Krümel, glaube ich. Krümel.
Wir haben drei Ausfahrtsbrücken in Hamburg. Und das fand ich sowas von furchtbar. Natürlich haben sie mich nicht ernst genommen. Und dann bin ich da war ich schon in der Schweiz, also ist schon lange her, habe mich da in das Schwimmbad gesetzt und habe gedacht, was kann ein einzelner Mensch machen? Also habe ich gedacht, Märchen schreiben. Und dann habe ich Märchen der Weltliteratur gelesen. Und dann habe ich meine eigenen Märchen geschrieben. Nämlich um die Menschen aufmerksam zu machen auf die Schönheit und Kostbarkeit eines Baumes und auf die Schönheit einer Blume und überhaupt auf die Schönheit dieser Erde, weil wir nur eine haben. Was haben Sie geschrieben? Der Spatzel spinnt. Also jetzt schreibt sie Märchen und dann meditiert sie auch noch. Wie schrecklich.
Eigentlich waren Sie eine Vorreiterin, aber dazu kommen wir später.
Wir sind gesprungen jetzt.
Ja, das ist egal. Wir werden hier wahrscheinlich in Ihrem Leben sowieso ganz viel hin und her springen. Ja. Und das vermisse ich auch. Das habe ich auch meinem letzten Gast letzte Woche gesagt. Eigentlich, oder vorletzte Woche, Sie müssen eigentlich nochmal ein Buch über Ihr Leben schreiben. Aber dazu kommen wir später nochmal, weil das, was ich gelesen habe, ist schon ziemlich interessant, muss ich sagen. Das erste Lied, das Sie mitgebracht haben, ist von Anton Günther.
Ja.
Kenne ich nicht. Es ist Feierabend, heißt es.
Ja.
Und es hat was mit Ihrer Kindheit zu tun. Wir hören es uns mal an.
Ja.
Ist Feierabend, ist Feierabend.
Ja, ich habe Sie gerade gefragt, ob das Lied Sie traurig macht. Und Sie haben gesagt, nee, aber es kommt sehr viel hoch.
Ja. Also das war, wenn wir im Erzgebirge Skifahren waren, dann waren wir am Keilberg in so Bauten. Und abends saßen die, man nannte das auch Hutzenstuben, dann saß man zusammen und sang. Und dieser Dialekt, wie er ihn gesprochen hat, das habe ich gesprochen. Und deshalb war das für mich auf der Schauspielschule eben sehr schwierig. Aber man kann das Lied auch mehr schöner singen. Dieses es ist Feierabend, das Tagwerk ist vollbracht. A jeder legt sein Werkzeug hin und schwenkt zum Gruß an Hut. Also dieses Lied hat meine Mutter spielen lassen bei der Beerdigung meines Vaters. Also und da haben wir alle Rotz und Wasser geheult, weil natürlich er hat sein Werkzeug hingelegt, er hat seinen Hut geschwenkt und dann ist er gegangen. Und dieses Lied war in meiner Kindheit, also überhaupt die Erzgebirgslieder waren sehr wichtig.
Sie sind im heutigen Tschechien zur Welt gekommen. Spreche ich das richtig aus? Komotau?
Ja, Komotau. Also damals hieß es Komotau, heute heißt es Komotuv.
Und Sie lebten aber in Seestadt, kann das sein?
Ist
das
mein Vater war, der leitete einen Kohlenschacht in Badelsdorf. Der war geboren in Seestadl. Und das sind so Dörfer, Badelsdorf, Kunnersdorf, Albersdorf. Das waren so drei Dörfer, die irgendwie zusammengehörten. Und weil das Braunkohlenwerk, das war Tagbau. Da wurde die Kohle im Tagbau abgeschürft von der Erde. Und wenn man genug Kohle geschürft hatte, entstanden daraus Bingen, nannte man das, also Seen. Und wir wohnten in Badelsdorf und hinter uns war eine Binge mit einer Brücke. Und in der Binge, da sind wir, durften wir nicht schwimmen, weil das kein gutes Wasser war. Aber wir sind im Winter drauf Ski gefahren.
Ah, ja.
Und eingebrochen und wieder, wir waren sehr geschickt.
Vier Geschwister haben Sie. Sie sind zuerst auf die Welt gekommen. Die Älteste, ganz genau. Und mit dem Schwimmen und dem Einbrechen. Ihr Vater hat mal ein Schwimmbad gebaut. Ja. Voller Liebe, nicht handwerklich jetzt nicht so versiert, weil ich glaube, das Wasser ist einmal ausgelaufen.
Ja.
Aber Sie sind da fast mal ertrunken.
In dem nicht. Also wir in Badelsdorf gab es ein Schwimmbad. Und das hat aber mein Vater nicht gebaut. Das war von dem Bingen gespeist, von diesen Seen.
Ja.
Und da war ich noch vier, und da ging das ins Tiefe, ging das so runter, so schief. Und meine Mutter hatte, ich glaube, die war schwanger wieder mal. Und um mich hat sie sich sowieso nicht viel gekümmert, nicht so sehr wie um meinen kleinen Bruder, weil das war ein Junge. Und ich habe alleine da gespielt und ging da immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und ich habe nicht geschrien, ich habe gemerkt, ich gehe jetzt unter. Ich muss ehrlich sagen, es war gar nicht schlimm. Es wurde Nebel über mir, ich habe mein Bewusstsein verloren und habe wohl am Grunde des kleinen Beckens gelegen. Und irgendeine Frau hat gesehen, die Ruth spielt dann nicht mehr und hat dann mich rausgeholt mit dem Bademantel. Und dann habe ich aber Typhus gekriegt, weil eben das Wasser aus dem Bingen war. Ich habe auch Fische verschluckt, also so kleine wahrscheinlich. Und das war mein erster Typhus. Und dann hat mein Vater daraufhin in Kunnersdorf, wo er der Vorsitzende war vom Turnverein, ein Schwimmbad gebaut mit Wasser, was er in so Holzdrögen runtergeleitet hat aus dem Erzgebirge. Völlig sauberes Wasser. Aber das hatte eben irgendwie lief es immer aus. Und da hat man ihm Schuhcreme zu Weihnachten geschickt, Schachteln, damit er das Schwimmbad ausschmieren kann.
Ihr Vater war ein sehr sportlicher Mensch. Das, was ich so, diese ganzen Interviews, die ich so gelesen habe, hatten Sie, glaube ich, eine stärkere Bindung zu Ihrem Vater Anton als zu Ihrer Mutter?
Ja.
Und er hat Ihnen auch ganz gute Ratschläge immer gegeben.
Ja.
Und er war auf Ihrer Seite, der Anton. Ja.
Also er war eigentlich ein toller Mann.
Und ein Frauenliebling.
Auch, ja, er war ein Homo Femme. Also der hatte so ganz tiefe blaue Augen und solche buschigen Augenbrauen. Und er war immer schlank. Und er hatte sehr viel Charme, aber zurückhaltend. Und ich habe als Kind schon immer gemerkt, wie die Frauen halt den Tunnel anguckten. Und meine Mutter war eine strenge Frau, auch eine schöne Frau, aber eine sehr strenge, eine sehr machtvolle Frau. Also wenn man ihr eine Rolle geben würde, dann würde man sagen, das war eine Medea, also eine Königin, die versetzt war in dieses schreckliche Dorf. Ja, und die hat dadurch ihr Leben gemeistert, indem sie Bücher gelesen hat und gestickt und Handarbeit gemacht und geträumt, solange der Krieg noch nicht zu Ende war.
Geträumt von, gut,
von da, einem anderen
von
Leben.
Von einem anderen Leben hat wahrscheinlich jeder während des Krieges geträumt. Als der Krieg vorbei war, sind Sie geflüchtet, alleine, also ohne Eltern. Es war eine Gruppe Flüchtlinge noch dabei, übers Erzgebirge. Ich frage mich, wie hat sich die Familie denn anschließend wiedergefunden? Es gab keine Handys, es gab keine E-Mails. Hatten Sie da Bekannte?
Intuition. Naja, also meine Mutter war eine Frau mit Intuition. Also vielleicht sogar mit seherischen Fähigkeiten, die sie aber mir hat sie das erst erzählt, als ich meinen Bruder erschossen hatte. Aber sie hat sehr viel gespürt. Also mein Vater hat man schon oft vorher gesagt, weil er an der Front war, der ist jetzt tot. Und da hat sie gesagt, nein, der ist nicht tot, der Tunnel. Ich spüre, dass er lebt, weil wenn er gestorben wäre, hätte er sich von mir verabschiedet. Und mich wollte ein Slowake wiederum nach dem Krieg. Es kamen ja dann sehr viele Slowaken in die Sudetenland. Und die wurden uns einquartiert und der wollte mich heiraten. Ich war zwischen 13 und ich war noch 13, 14, zwischen 13 und 14. Und da hat meine Mutter gesagt, es geht nicht. Dann ist dein Leben kaputt, weil das war ein ungebildeter Arbeiter. Und dann hat sie mich mit einer Frau, die hochschwanger war, die hat sie, das war auch eben meine Mutter, es war bei Todesstrafe verboten, einen der Flüchtlinge, die da durchgingen, zu nächtigen zu lassen. Mhm. Mama hat gesagt, das ist Quatsch, die Frau kann nicht weitergehen. Sie hat sie eingeladen, obwohl wir den Slowaken einquartiert hatten. Und dann hat sie am Morgen, als der weg war, hat sie mich den Leuten mitgegeben, wildfremden Leuten, und hat gesagt, nehmen Sie meine Tochter mit nach Deutschland, damit sie weg ist von hier.
Lassen Sie uns das gleich vertiefen, ja. Auch wenn ich jetzt sehr gerne genau an diesem Punkt weiterreden würde. Wir machen das in der nächsten halben Stunde. Ja. Jetzt ist Musik dran, um uns zu verabschieden erstmal. In der Nacht ist der Mensch nicht gern allein. Marika Röck, das haben Sie gesungen im Bett, glaube ich, oft, mit einer Blume in der Hand. Kann das sein?
Also das habe ich gesungen, als wir schon geflohen waren in Trinum und ich da auf dem Dorf gearbeitet habe. Bei einer Frau Döring, immer zur Unterhaltung der ganzen Bauern, weil ich ja Schauspielerin werden wollte, hatte ich eine Blume in der Hand und habe eben dieses In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine. Ich habe überhaupt alle Schlager und Gretchen und ich habe quasi im Dorf in den Abenden, in Trinum hieß der Ort, Theater gespielt.
Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Schauspielerin und Buchautorin und Malerin Ruth Maria Kubitschek. Das mit der Schauspielerei, das war nicht selbstverständlich. In den Kriegsjahren natürlich sowieso nicht. Dann haben Sie gerade von Ihrer Flucht erzählt. Sie sind dann in Köthen sozusagen wieder aufgetaucht als 14-Jährige, haben dort als Hausmädchen, wenn man so will, gearbeitet eine Zeit lang, glaube ich.
Also diese Leute haben mich, als mit denen ich gegangen bin, die haben mich ein bisschen als Hausmädchen benutzt. Und dann, das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja doch nicht Hausmädchen werden, sondern Schauspielerin. Dann bin ich da abgehauen, bin nach Leipzig zu einer Freundin meines Vaters. Aber das war natürlich eigentlich was Schreckliches in unserem Leben. Und meine Mutter, als sie dann kam, hat sie natürlich gedacht, die Ruth ist ganz bestimmt bei der Freundin des Vaters. Da hat sie mich aufgegabelt. Und dann sind wir nach Köthen gezogen, alleine. Unser Vater war noch in Gefangenschaft, aber in tschechischer. Der kam dann später auch. Dann lagen wir alle mit Typhus im Krankenhaus gerade.
Aber auch nichts ausgelassen.
Weil ich habe in Köthen, der Bürgermeister hat mich gleich engagiert. Das war sehr komisch, ein großer Glückszufall. Als meine Mutter und ich dahin kamen, hat er gesagt, das Mädel kann ich gebrauchen, die kann Lebensmittelkarten ausgeben. Und insofern hatte ich unser Essen gerettet.
Ja.
Ich habe geklaut wie ein Rabe und habe die Lebensmittelkarten, kam dadurch aber wieder immer wieder mit Flüchtlingen zusammen. Und da habe ich den Typhus dann gehabt und meine Mutter und meinen Bruder angesteckt.
Wir haben eine ganz wichtige Geschichte ausgelassen, die Sie als ungefähr 12-Jährige erlebt haben. Sie sind einem damals sehr bekannten Schauspieler begegnet. Damals schon mit dem Wunsch, Schauspielerin werden zu wollen.
Karl John.
Sie haben ihm, begegnet ist gut. Sie haben ihm aufgelauert in einem Hotel und haben gesagt, ich möchte unbedingt Schauspielerin werden. Darf ich Ihnen was vorsprechen?
Ja.
Und Sie haben, glaube ich, Schneewittchen haben Sie ihm vorgesprochen. Und er hat tatsächlich da positiv drauf reagiert und hat gesagt, gut, ich melde mich und gucke, ob ich was für Sie tun kann.
Ja. Und das, was ich nicht wusste, die Else Bongers, das war die Besetzungschefin von der UFA, war seine Freundin. Und der hat ein Bild von mir gemacht und ich hatte also ein Filmgesicht anscheinend schon mit 12. Und die hat einen Brief geschrieben und da ich meine Mutter ja wusste, wie schrecklich meine Mutter reagieren würde, habe ich das an meine Freundin Helga Glatz schicken lassen. Ich war aber gerade mal wieder mit ihr zerstritten und da hat sie den Brief meiner Mutter gegeben. Mhm. Und meine Mutter, man muss sich vorstellen, also ein junges Mädel spricht einen Mann an, wer will auch noch ausreißen und Schauspielerin werden.
Was gleichzusetzen war mit Hure damals, ja, so in etwa, ja?
Völlig verkommen. Von ihr, und dann musste ich meine Schauspielerbilder mit den Unterschriften, musste ich eigenhändig im Ofen verbrennen. Und wo meine Mutter mich erwischt hat mit dem Kochlöffel oder was es auch immer war, das kam über mich drüber.
Ja, sagen Sie ruhig, Sie wurden ganz schön geschlagen. Ihre Tante hat noch, ja, Ihre Tante hat noch versucht, Sie zu retten. Ja. Angie oder wie sie hieß.
Ja.
Und,
die Fanny, ja. Oh. Die Tante Fanny war etwas liebevoller. Aber meine Mutter hatte, die hat einfach gedacht, ich bin verloren. Ich habe ja schon als kleines Kind gesagt, ich will eine Dame werden. Da habe ich schon eine gekriegt, weil sie das auch falsch verstanden hat. Und das war eben, meine Mutter wurde dann nach der Flucht geläutert.
Ja, aber trotzdem schade, dass es so weit kommen musste. Also über Schläge jetzt zu debattieren müssen wir gar nicht. Es ist selbstverständlich, es war auch eine andere Generation, ohne es beschönigen zu wollen, gar nicht. Aber da haben Sie schon einiges einstecken müssen und das sollte aus Ihnen richtig rausgeprügelt werden. Sind Sie denn jemand, der dann aus Trotz sagt, so jetzt erst recht oder war das gar nicht nötig, weil der Wunsch sowieso so stark in Ihnen war?
Der Wunsch war so stark, dass das konnte die mir nicht rausprügeln. Und mein Vater, danach hat der Vater mich ja nach Leipzig eingeladen. Also es war Krieg und er war an den Gohlis-Kasernen, war der Kommandeur. Und ich habe ihm geschrieben, du, es ist unerträglich mit der Mutter. Und ich habe jetzt, und dann hat er einen Brief geschrieben, die Ruth soll jetzt nach Leipzig kommen. Ich möchte, dass sie, Und dann bin ich nach Leipzig gefahren. Und dann habe ich mit dem Vater ganz ehrlich drüber gesprochen. Also das war 45 im Januar, Februar. Und der Papa hat gesagt, du wirst Schauspielerin, ich werde das Studium finanzieren, aber die Mama beschwindeln wir, du wirst Zahnhelferin in Reichenberg und gehst auf die Schauspielschule. Nun, der Krieg hat alles verändert, nicht?
Sie mussten erst mal 2 Jahre, also Ihre Eltern wurden dann in Köthen Neubauern, wie man das nannte?
Mein Vater. Meine Mutter hat sich geweigert. Also auch mit Recht, nach dieser Freundin in Halle, hat sie gesagt, also sie geht nicht aufs Land. Und mein Vater wollte, das war das große Opfer meines Vaters, seine 4, 5 Kinder sollten studieren, weil er wusste, er kann ihnen nichts mitgeben als Wissen. Und dann hat er diesen Neubauernhof angenommen, also diese 40 Morgen Land. Und von dem Geld, was wir noch hatten, hat er Pferde und Kühe gekauft. Und ich war sein einziger Freund, weil ich habe diese Frau, die er liebte, miterlebt da in Leipzig. Und da hat er gesagt, also gut, du bist 14. Du kannst mir jetzt 2 Jahre helfen. Und dann habe ich gesagt, gut, meine Bedingung ist, nicht mehr in die Schule gehen und mit 16 darf ich auf die Schauspielschule. Und wie der Vater das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich bin dumm geblieben. Wir haben mit Handschlag das gewettet. Und dann hat aber mein Vater mich so gebildet, er hat das war ein Gutshof. Die Leute haben den natürlich verloren, die Gutsherren. Da war eine Bibliothek, die war noch vollkommen. Und da habe ich dann ihm immer Abend Faust und ich habe halt die ganze Literatur im Abend vorlesen müssen. Erstens habe ich dadurch Rechtschreiben gelernt, sprechen gelernt. Mhm. Ja, das war mein Vater.
Der Anton.
Ja.
Wobei Sie im Betragen Singen und Religion in der Schule ganz gut waren. Singen haben wir eben schon eine Kostprobe bekommen. Ihr Sohn ist auch Musiker. Ja. Der hat Ihnen mal davon abgeraten zu singen, als Sie mal zusammen, glaube ich, ein Projekt machen wollten,
wir
Schlager oder so.
Machen. Ja.
Aber Sie haben das klang eben gar nicht schlecht, als Sie gesungen haben. Und Sie haben es auch freiwillig getan. Singen Sie zu Hause freiwillig für sich so?
Ja? Also ich habe immer sehr viel Opern gesungen. Ich liebe Domingo und wenn ich ein Buch schreibe, dann lasse ich immer Domingo singen. Und das ist sehr schön, ja.
So, das nächste Lied, das von Ihnen kommt, ist Somewhere Over the Rainbow in der Version von, den werde ich jetzt hundertprozentig falsch aussprechen, dieser sehr, sehr dicke Hawaiianer, der auch, glaube ich, schon tot ist. Oder lebt der? Es ist egal.
Nein, der ist tot.
Israel Kamaka,
Aber Israel aus Hawaii, das weiß man. Und dieses Lied höre ich jeden Morgen.
Oh, als Ritual.
Guten Morgen, ja.
Okay, ist uns so Gabi.
Oh, jeden Morgen. Also ja. Frau Kubitschek, hören Sie das zum Frühstück, wie ich
zum
gerade
Frühstück.
Erfahren habe.
Ja.
Was frühstücken Sie denn? Sie sind ja eine gesunde Frau, bei der auch jeder sofort sagt, wie bitte 80, das kann nicht sein. Sie sehen aus wie Anfang 60, ich kann das bestätigen. Ich weiß, Meditation, Yoga, Sie leben vegetarisch, warmes Ingwerwasser und ein bisschen Nordic Walking.
Ja, also muss ich jetzt dazu sagen, Yoga kann ich nicht mehr nach einem Bandscheibenvorfall und nach ziemlichen Schmerzen musste ich mit Yoga aufhören. Ich mache nur ein paar Übungen für meinen Rücken. Also gehen tue ich auch nur noch, was ich muss. Also im Moment gehe ich noch nicht so sehr viel. Und aber ich war 35 Jahre Vegetarier oder noch länger, aber ab jetzt esse ich manchmal gezielt mal ein Steak, also keine Wurst oder sowas, aber ich esse mal ein Steak und ich war mit Rademann in Amerika und da habe ich wirklich mit ihm Abend Steak gegessen und das war sehr schön.
Darf ich fragen, wie es dazu kam? Also wenn jemand 35 Jahre kein Fleisch isst, was ist es dann für ein Moment, in dem man sich umentscheidet?
Das war, wir hatten für den Wolfgang haben wir im Garten gegrillt, als ich 75 wurde. Meine Freundin Heidi, also ihm zu Ehren, haben wir. Und das roch so gut, dass ich gesagt habe, gib mir doch auch mal ein Stückchen.
Ach, da haben sich doch alle gewundert.
Ja, und sehr. Und darüber hat sich der Rademann so gefreut, dass ich Fleisch esse, weil er mit mir 20 Jahre essen geht und ich esse immer nur Gemüse. Und dass ich dann ihm zur Freude ab und zu sowas esse, weil er dann denkt, ich bin doch ein ganz gewöhnlicher Mensch.
Ich glaube, er kennt Sie schon ganz gut und er ist deswegen so lange mit Ihnen zusammen, weil Sie kein ganz gewöhnlicher Mensch sind. Er hat vielleicht mit der ganzen Natur nicht so viel am Hut, aber...
Doch.
Ja?
Ja,
Er gibt es nur nicht zu, der zeigt es nicht oder wie? Ja. Oder zeigt das doch langsam?
Ich meine, wir sind jedes Jahr... Also schon am Anfang, wir sind ja jetzt schon 35 Jahre, sind wir immer um den, ich bin ja schon sehr lange am Bodensee, bevor ich da wohnte. Wir sind jedes Frühjahr um den Bodensee herumgefahren, wenn die Bäume blühen. Das sieht er sich an im alten Land oder wo auch immer Bäume blühen, da geht er hin. Und es zeigt ja, wie sehr er die Natur liebt. Ich kenne wenig Männer, die blühende Bäume interessieren, aber ihn ja. Und das machen wir jedes Jahr, auch jetzt noch, und sind sehr traurig darüber, beide, dass immer mehr Hochstämme sterben oder sterben müssen oder umgehauen werden. Und jetzt nur noch die Felder mit Äpfel stehen, die sehen natürlich nicht so schön aus, wenn sie blühen, wenn die hohen Bäume weg sind. Aber ich habe in meinem Garten 3 Hochstämme gepflanzt, obwohl schon viele Bäume da stehen. Und so hat er bei mir, hat er Apfelblüten auch noch und auch einen Kirschblütenbaum und dann noch 2 Hochstämme Äpfel.
Man muss dazu sagen, Ihr Garten ist nicht ein Garten wie du und ich, sondern Ihr Garten hat 3.500 Quadratmeter, glaube ich.
Fast 4. Mhm.
Na, wunderbar. Den haben Sie auch eine Zeit lang mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das heißt, man konnte sonntags, glaube ich, immer zu Ihnen in den Garten kommen und dann gab es Konzert oder Lesung oder sowas?
Jeden ersten Sonntag im Monat hatte ich offen, also viele Jahre. Am Anfang kam nicht so viel, aber es eskalierte dann und es kamen dann 1.000 und aus Deutschland und Schweiz und dann war die Dorfstraße zugeparkt und das war dem Dorf nicht recht. Also ich musste den Garten schließen. Aber das war auch ganz gut, sonst wäre ich vielleicht im Garten geblieben. Daraufhin bin ich wieder in meinen Beruf zurückgegangen und habe wieder gespielt. Da war ich ungefähr 70.
Ach so, das hatte was damit zu tun. Ich dachte, Sie machen das immer parallel. Also wir müssen mal festhalten, Sie leben in der Schweiz, am Untersee des Bodensees. Ja. Dort in diesem Haus, das ist umgeben von diesem riesengroßen Garten.
Hinten, ja, hinten nur.
Und wenn Sie, nur hinten,
nur hinten.
Und dort schreiben Sie auch, dort malen Sie auch und wechseln diese Art des Lebens aber ab mit Drehen in Indien, in England, was weiß ich wo. Ja. Also wenn Sie arbeiten,
dann bin ich weg.
Sie brauchen beides.
Dann habe ich eine Freundin, mit der habe ich den Garten
Heidi.
Gebaut. Heidi. Da war ich 65, als ich den Garten gebaut. Da hatte ich auch von meinem Beruf ein bisschen die Schnauze voll. Weil wenn man so lange gearbeitet hat und du hast auch, ich hatte auch vielleicht eine falsche Einstellung, also war der Garten sehr wichtig für mich. Ich habe eine Weile in der Erde rumgewühlt und Steine hergeholt und Bäume gepflanzt und Blumen gepflanzt und mit den Menschen dann meditiert. Und das war sehr schön. Aber ich habe eben gemerkt, dass mir doch was fehlt. Dass diese Schauspielerin, die ich eigentlich bin, dass die nicht immer nur in diesem Dorf sein kann. Mhm. Und da war ich doch sehr froh darüber. Also erst war ich wütend, ganz wütend, dass ich den Garten schließen musste. Dann bin ich um die Reichenau zu Fuß gerannt und bin in meine Lieblingskirche, den alten Georg.
Ach, und da haben Sie Abraham kennengelernt. War das das?
Das ist vorher gewesen. Der Abraham, der ist in einem Schloss in Arenenberg. Aber den kannte ich schon viel länger. Abraham habe ich schon ganz am Anfang, als ich nach der Schweiz ging und im Schloss von meinen Freunden wohnte, bin ich immer zu ihm runter. Der steht auch in einem Schloss.
Man muss dazu sagen, dass es sich um einen Kastanienbaum handelt.
Ja, mhm. Darüber habe ich ein Märchen geschrieben und habe ihn Abraham genannt. Und die ganze Gegend nennt diesen Baum Abraham. Also jeder geht zum Abraham einfach. Die Leute dort haben das angenommen.
Und hat der Abraham auch eine Bank sich herum?
Ja, er hat eine Bank und da kann man sitzen. Und es ist der schönste Sonnenuntergang, den es überhaupt gibt. Der ist da. Da geht die Sonne hinter dem Untersee, also hinter dem, das sind zwei Berge, wie heißt er denn schnell, der Hohe Twiel.
Ich kann Ihnen bei sowas leider gar nicht helfen.
Also da geht
zwei
die Sonne
Berge.
Wunderschön unter und dann leuchtet das Wasser rot und der Himmel leuchtet rot, sehr schön.
Sie haben Barbra Streisand mitgebracht mit Guilty. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das dieses Album ganz in Weiß, wo Sie vorne mit Kris Kristofferson zusammen, die umarmen sich und haben beide so extreme Dauerwellen. Ich habe dieses Album geliebt und ich liebe es noch. Guilty. Steht denn dieses Lied für irgendetwas in Ihrem Leben, irgendeine Zeit? Oder ist es einfach nur ein Lied, das Ihnen gefällt?
Nein, es ist ein Lied, das mir gefällt. Und Barbra Streisand hat mir immer gefallen. Ich finde sie eine sehr mutige Frau. Die hat ja auch Filme gedreht. Und leider hat sie dafür keinen Oscar gekriegt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Ruth Maria Kubitschek ist heute hier zu Gast. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, dann bitte unter der Adresse hörbar@radio1.de. Wenn Sie Sendungen verpasst haben in den letzten Wochen und Monaten, dann können Sie kostenlos unsere Podcasts herunterladen. Das ist sehr unkompliziert und macht Freude beim Joggen und beim Bügeln, habe ich mir sagen lassen. Und dann können Sie sich nämlich die ganzen Gespräche der letzten Wochen und Monate nochmal anhören. Vielleicht ist da ja auch jemand dabei, der Sie interessiert und Sie sich ärgern, dass Sie die Sendung verpasst haben. So, heute sind Sie ja Gott sei Dank dabei. Das ist sehr wichtig. Wir sind im Leben von Ruth Maria Kubitschek und wenn wir es wirklich versuchen sollten, chronologisch zu machen, was unmöglich ist bei all diesen Stationen, lassen Sie uns ein bisschen was zusammenraffen. Machen wir das zusammen, ja? Also Sie haben studiert in Halle und in Weimar, ja. Schauspiel. Wann haben Sie geheiratet, Götz Friedrich?
1955 und mit 1957 habe ich mein Kind gekriegt.
Alexander.
Wir haben uns in Weimar kennengelernt und wir waren schon fast 7 Jahre zusammen, bevor wir geheiratet haben. Und dann habe ich mich, 58 bin ich leider gegangen, nicht also aus der Ehe auch heraus. Und der Götz Friedrich war ein toller Mann, wirklich, er wäre auch der richtige Mann für mein Leben gewesen, aber er war auch ein Homophan und da war es besser, ich gehe so bald wie möglich, bevor ich eine alte Frau gewesen wäre.
Mhm. Ihr Vater hat Ihnen das mal gesagt, ne? Ihr Vater hat, glaube ich, mal Ihnen den Tipp gegeben, dass Sie viele Männer haben können, aber sich von keinem Mann wegwerfen lassen sollen.
Als er mich an der Schauspielschule abgeliefert hat, hat er mir diesen Satz gesagt.
Das ist eigentlich ein Satz, den vielleicht Mütter ihren Töchtern sagen. Also es zeigt auch, wie modern er eigentlich auch war, eingestellt war und wie herzlich ihm gegenüber. Heißt das denn aber, dass man dann als Frau in vorauseilendem Gehorsam lieber geht, bevor man rausgeworfen wird sozusagen?
Also ich bin immer gegangen und ich bin immer mit nichts gegangen. Also wunderbar, weil dann schaust du zurück und du hast auch kein schlechtes Gewissen, weil ich bin ja immer nackt und bloß quasi bin ich aus jeder Beziehung wieder raus. Und,
geht man da nicht aber auch manchmal unter Umständen zu früh? Oder besteht da nicht auch die Gefahr, dass man zu früh geht und lieber hätte bleiben sollen?
Also bei Götz bin ich nicht zu früh gegangen. Es war richtig. Später, die Beziehungen, die ich gegangen bin, waren auch alle richtig, dass ich gegangen bin. Ich hatte später noch mal eine sehr tiefe Beziehung mit einem Musiker. Und da war es richtig, dass ich gegangen bin. Und jetzt die Beziehung mit Wolfgang, die hält ja schon sehr lange. Da muss ich aber sagen, dass auch die Hartnäckigkeit von ihm einfach, dass er hält das durch.
Man muss sagen, Wolfgang Grademann, Produzent, also Fernsehproduzent, macht unter anderem das Traumschiff, auf dem Sie noch gar nicht waren, habe ich gehört.
Einmal,
dann doch. Und welche Reise haben Sie sich da ausgesucht?
Die habe ich mir nicht ausgesucht. Ich bin eingesprungen für die Eva Maria Bauer, die krank war. Und das war die Reise nach Australien. Und da wollte ich gerne hin, weil mich dieses Uluru interessiert hat, die Aborigines, dieser Berg. Mhm. Und da ist der Wolfgang auch mit mir hingefahren. Und das war sehr schön. Und jetzt habe ich zum Beispiel noch mal eine ganz kleine Szene für das Traumschiff gespielt, für das 30-jährige Bestehen vom Traumschiff. Deshalb waren wir in New York und in Georgia. In Georgia habe ich dann im Kostüm vom Winde verweht eine Szene für das Traumschiff gespielt.
Aha. Okay.
Und deshalb waren wir kurz vorm Geburtstag diese Reise.
Sie haben gerade gesagt, ich bin immer gegangen und ich bin nackt gegangen. Und das war auch gut so, also im übertragenen Sinne natürlich. Also hoffe ich jedenfalls.
Ohne Gepäck.
Ohne Gepäck. Auch als Sie damals in die Schweiz gezogen sind, haben Sie, glaube ich, zwei Koffer, drei Lampen in Ihr Auto gepackt und sind losgefahren und haben alles andere. Sie lebten in einer 7-Zimmer-Wohnung in Schwabing. Wie man sich das irgendwie heute schon mal vorstellen kann, unerschwinglich wahrscheinlich. Und Sie haben haben Sie Ihr Leben als Ballast empfunden?
Es war gar nicht unerschwinglich, weil ich wohnte ja schon 28 Jahre in der Wohnung. Aber ich wollte wegwerfen, alles, was war. Ja, und ich wollte in den Möbeln, in allem ist ja Erinnerung. Guckst du den Stuhl an oder den Schrank, dann denkst du, ach ja, da war das. Also mit 60 habe ich gesagt, ich gehe. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hatte einen kleinen BMW damals, als ich aus München rausfuhr und nichts weiter hatte, war ich der glücklichste Mensch von der Welt. Ich habe dann gemerkt, als ich in diesem Einzimmer-Apartment war, wo zwei Betten standen.
Wo denn dann? In der Schweiz?
Schweiz. Das hatte ich immer als Sommerresidenz, dieses Zimmer. Aber dann, als ich da fest war und im Moment kamen ganz viele Leute und jeder saß auf meinem Bett. Da habe ich dann nach einer Weile gemerkt, das geht nicht. Also so kannst du nicht leben. Und da habe ich mir dann eine Wohnung gesucht. Ja. Und in der Wohnung bin ich heute noch.
Ach so, okay, das ist gar kein
ich
Haus.
Ich habe kein Haus.
Nein. Aber Sie haben unter dem Dach, glaube ich, und unter einem Erdgeschoss noch. Und dazwischen wohnt dann jemand anders, oder?
Es ist ein 5-Personen-Haus.
Und die haben dann das Glück, wie das Würstchen im Hotdog sozusagen, dazwischen zu wohnen und auf ihren tollen Garten zu gucken.
Ja, von meinem oberen Wohnung kann ich gar nicht so richtig auf meinen tollen Garten gucken. Deshalb habe ich die untere Wohnung noch dazu gekauft, weil wir keinen Eingang hatten in den Garten.
Okay, gut. Es ist schon wieder Zeit für Musik. Ich weiß gar nicht, warum das mit Ihnen so schnell geht. Good Morning, Mr. Radio von El Jarreau ist hier. Einfach hören?
Ja.
Ruth Maria Kubitschek ist heute hier zu Gast. Ein langes Leben mit vielen Höhen und Tiefen. Sie waren der Presse gegenüber, wenn ich jetzt sage offen, meine ich damit aber nicht exhibitionistisch. Mhm. Aber und hier nochmal ein Dank überhaupt an Christiane Trommer und alle anderen Mitarbeiter des RBB-Archivs. Es ist toll, was Sie uns immer für Artikel noch zur Verfügung stellen, an die wir im Internet gar nicht herankämen, sodass man auch tatsächlich Sachen aus den 60er oder 70er oder sogar 50er Jahren lesen kann. Sie sind relativ unbekümmert und selbstsicher mit den Medien und mit der Presse umgegangen. Das hat die auch teilweise irritiert und das fanden sie auch ganz gut. Also so, man kann sie nicht als mediales Opfer beschreiben. Nein. Sie haben das immer ganz gut, glaube ich, auch, wenn nicht gelenkt, dann doch gut mitbestimmt, hat man so den Eindruck.
Ja, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, weil ich so offen bin und immer das Beste annehme, habe ich mir gar nicht vorstellen können, wenn ich jetzt so ein Gespräch mit jemand hatte, dass er mich dann in die Pfanne haut. Mhm. Also ich war immer offen, habe nie mein Alter verschwiegen, immer gesagt, wo ich gerade stehe, was ich gerade mache. Natürlich gibt's keine ganz schlimmen Dinge von mir, weil die habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe nicht irgendwelche.
Nein, aber so die Krisen, die großen und die kleinen und die Enttäuschungen ihres Lebens, über die weiß ich jetzt so ein bisschen Bescheid, muss ich sagen. Die haben sie nicht versteckt. Und interessant fand ich dann doch, dass sie haben gesagt, ich habe das alles mitbekommen und das ging mir auch nicht immer gut, aber ich habe auch mit meinen ganzen Blessuren, also jetzt sehr frei zitiert, ich habe gelernt, dass ich eigenverantwortlich für mein Glück bin. Ja. Und ich habe mir das antrainiert mit sehr viel Disziplin. Und jetzt sagen Sie mir doch mal, wie Sie das gemacht haben.
Also da war ich ungefähr 50. Da kam Monaco Franz und Kir Royal und sowas.
Tolle
alles.
Serien.
Ja, wunderbar. Und dann habe ich auch gemerkt, dass Erfolg was Wunderbares ist, aber ich habe mich als Mensch nicht jetzt glücklicher gefühlt oder erfüllter, sondern ich war genau dieselbe Ruth noch wie vorher. Aber ich wollte doch mehr, ich wollte mich doch entwickeln. Und dann habe ich gesehen, also Erfolg ist sehr schön, das hast du immer gewollt, aber das ist es nicht. Und deshalb bin ich dann eben mit 60 gegangen, weil ich gesagt habe, jetzt mache ich mein Leben. Also das fing ich schon mit 50 an. Ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Ich bin auch verantwortlich für das, was mir begegnet, weil ich habe es verursacht. Und ich werde nie mehr jemanden die Schuld in die Schuhe schieben. Er ist schuld, dass unsere Beziehung in die Brüche ginge. Und er ist schuld, dass ich...
Darf ich da einhaken zu meinem Verständnis? Sie glauben, dass das, was Ihnen passiert, dass Sie das auch immer gleich verursachen? Ist das irgendwie so ein kosmisches Gesetz oder sowas?
Ja.
Ach so.
Es gibt nichts auf der Welt, also ich habe das gelesen und habe versucht zu leben danach, ob das richtig ist. Und heute mit 80 würde ich sagen, das ist richtig. Es passiert dir nichts, wofür du nicht schuld bist. Also das klingt natürlich schrecklich, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel meiner Schwester. Sie hatte Krebs. Warum hatte sie Krebs? Weil sie dem Leben gegenüber misstrauisch war, weil sie immer nur das Schlimmste annahm, weil sie eine tolle Frau war, klug war, aber sie war so misstrauisch und so negativ. Das Leben ist doch nicht negativ. Also hat sie ihre Krankheit durch ihr Misstrauen selber verursacht.
Sie sind aber doch auch klug genug zu wissen, dass es auch Menschen gibt, die an Krebs erkranken, die es völlig unvorbereitet trifft, die mitten im Leben stehen, die lebensbejahend sind. Also hat es was mit Karma zu tun? Hat es dann was damit zu tun, dass jemand, also das Wort Schuld ist ja so ein unglaublich schwerer Begriff.
Ja, Schuld ist ein blödes Wort, das wollen wir mal weglassen. Es passiert dir, also... Du kriegst nur so viel zu tragen, wie du tragen kannst. Ich glaube nicht, dass wir überfordert werden in den Paketen, die wir aufgebrummt kriegen. Und wenn einer Krebs hat, kann es natürlich sein, dass entweder er das von der Gene her hat, also dass einfach seine... Aber ich meine, die Gene hat, sagen wir mal, das Organ, was es betroffen hat, ist natürlich, wir sind nicht nur das Organ, wir sind nicht nur der Körper. Wir haben noch, ich muss es jetzt leider sagen, wir haben einen Gefühlskörper, einen Gedankenkörper und einen Ätherkörper. Wir haben eine Seele. Wir sind eigentlich mehr als nur unser Körper.
Ja.
Und wenn unsere Seele verletzt wird, wenn unsere Körper verletzt werden, irgendwann schlägt das auf ein Organ. Und dann werden wir krank.
Und wie repariert man diese verletzten
Früher
Seelen?
Früher hat man die Seelen geheilt und nicht den Krebs.
Und wie haben Sie Ihre eigene Seele geheilt und unabhängig gemacht und fit gemacht fürs Leben?
Durch Glauben an Gott. Dass ich glaube, dass nicht diese Bitten, wissen Sie, ich habe mir eine Meditations... wie sagt man, ich habe mir Mantren geschaffen, die ich gelesen habe, natürlich aus tollen Büchern, die alle positiv sind. Also nicht, lieber Gott, nimm mir jetzt bitte den Bandscheibenvorfall weg, weil ich, armes Kind, womit habe ich das verdient, diese Schmerzen, ja? Sondern ich habe gesagt, gut, ich nehme es an. Was habe ich gemacht, dass ich das habe? Was sitzt da an Schmerz? Und dann habe ich versucht, das aufzulösen. Das ist jetzt sehr schwer am Rundfunk, das zu sagen.
Das glaube ich, also es ist, weil es also abstrakt ist und weil es natürlich auch...
Klar, es sind wirklich viele Dinge, in die man da einsteigen muss. Was war in meinem Rücken? Was hat mir fast das Rückgrat gebrochen, wenn man so will? Und es sind so unglaubliche Schmerzen. Ich habe gedacht, mein linkes Bein wird von Ameisen total die Nerven aufgegessen. Ich habe aber trotzdem gedreht. Ich habe mich diszipliniert. Ich habe auch nicht gesagt, oh Gott, jetzt ist vorbei, sondern ich habe gedacht, nein, Ruth, du nimmst das jetzt an, du nimmst die Schmerzen an. Ich habe ja nicht mal Schmerztabletten gegessen, bis irgendein Freund zu mir gesagt hat, du bist doch blöd, du bist doch wurscht, woran du stirbst.
Finde ich auch, also ohne Quatsch. Also, ja? Das finde ich auch wirklich, das ist wirklich so.
Da habe ich dann hat er mir Ibuprofen gegeben und dann habe ich das gegessen. Also, aber... Ich habe es hingekriegt.
Und Sie konnten also die Schmerzen auch durch dieses positive Denken weglenken?
Ja, ich habe Ich habe mein Kronenchakra geöffnet und habe versucht, einzuatmen, die universale Energie. Und die gibt es. Ich sehe die sogar. Das ganze Universum ist voller Licht. Und dieses Licht atmen wir ein. Und wenn wir ausatmen und wir sagen Negatives, kommen hier dunkle Wolken raus. Ja? Aber ich habe dieses Licht da in meinen Rücken eingeatmet, in meinen Fuß, in meinen Zehen. Mein ganzes rechtes Bein war gelähmt. Ja, ich kann wieder gehen. Ich habe mir auch Spritzen geben lassen in der Klinik in Zürich. Aber ich habe alleine den Spritzen das nicht überlassen, sondern ich habe weitergearbeitet. Gut, das kann nicht jeder Mensch. Wenn du Krebs hast, kannst du das vielleicht nicht mit Licht wegatmen. Aber ich glaube, dass wir Menschen sehr, sehr viel innere Heilkraft haben und nicht eben uns durchfallen lassen. Und ich bin auch gegen dieses Chemozeug. Oft sollte man das Zeug gar nicht anrühren. Vielleicht ist es nur ein Tagesproblem, ein Wochenproblem. Vielleicht lösen sich ja oft die Dinge wieder. Und da bin ich mit der Medizin nicht ganz im Schritt.
Mama, du hörst das jetzt auch. Und ich weiß, dass du das gut findest, was Frau Kubitschek gerade gesagt hat. Trotzdem musst du das weiternehmen. Klar, und das mit dem Lichtatmen, das übst du parallel. Danke, wenn ich das in eigener Sache sagen durfte. Das ist nämlich Wasser auf ihre Mühlen, ich kenne sie. Und wir beschließen diese dritte halbe Stunde mit den Beatles. Here Comes the Sun.
Radio 1. Hörbar Rust.
Hallo. Die vierte halbe Stunde, die letzte halbe Stunde der Hörbar Rust heute mit der Schauspielerin und Buchautorin Ruth Maria Kubitschek. Das 10. Buch, Sie sind wie ein Automat. Sterne über der Wüste heißt es, liegt auch hier auf dem Tisch. Und ist das jetzt ein Foto von dem schönen Sonnenuntergang oder haben Sie das etwa auch gemalt?
Nein, das hat der...
das ist ein Foto.
Nein, das ist ein Foto, aber das habe nicht ich gemacht, das hat der Verlag gemacht. Und die haben, ich finde, das sehr schön rausgesucht, weil das Schönste an der Wüste, die sonst eigentlich sehr eintönig ist, sind die Farben. Diese wechselnden Farben, die es da gibt, von Gold auf Violett, auf Blau, auf Rot, auf Gelb. Und das hat mich auch fasziniert, weil ich dort war. Ich versuche, alle meine Bücher, also die Romane, an Ort und Stelle zu schreiben. Ich denke mir vorher die Geschichte aus. Also die träume ich auch oft. Die Figuren oder was ich schreiben soll, wie die Geschichte laufen würde. Dann erzähle ich sie meinen Freunden. Denen gehe ich schon richtig auf die Nerven und frage, ob das wohl interessant ist. Und wenn ich dann weiß, aha, das muss in Marokko spielen, bei diesem Buch wusste ich, dass es in Marokko spielen musste, weil es um einen Sufi-Meister geht. Und in Marokko gibt es diese Nakschband Orden, der also ein Sufi-Orden ist, ein uralter Sufi-Orden. Und in manchen Ländern früher im Islam waren Sufis nicht erlaubt, weil sie quasi nicht die Dogmen der Religion leben, sondern immer das Herz der Religion. Also es war einfach schwierig. Mhm. Aber sie sind irgendwo im Islam verhaftet, aber auch im Hinduismus, im Christentum. Also Sufi-Meister gibt es in jeder Kultur.
Und um sich an so ein Buch zu wagen, in dem man die Religion mehr oder weniger streift oder sogar vertieft, ja, muss man natürlich auch wissen, worüber man da spricht. Also ja, Sie haben sich, glaube ich, Ihr Leben lang immer auch mit Religionen beschäftigt. Sie sind ja zwar relativ früh aus der Kirche ausgetreten, Sie waren ursprünglich katholisch,
ja,
und haben aber dennoch eine, bezeichnen sich als Christin,
ja,
haben eine intensive Beziehung zu Gott. Haben Sie sich jetzt auch mit dem Islam extrem auseinandergesetzt?
Extrem.
Für dieses Buch? Ja.
Und sogar noch viel mehr als wie mit dem Hinduismus oder mit dem Buddhismus. Ich habe wirklich versucht, das Leben von Mohammed zu studieren, auch die Geschichte des Islams. Und bin dadurch auch natürlich Sufi, Bücher über Sufi-Meister. Ich habe aber in Indien einen kennengelernt und das war überhaupt dieses Erlebnis mit diesem Mann, das hat mich überhaupt reif gemacht, so ein Buch zu schreiben. Und ich meine, wir vergessen manchmal, dass im Grunde die Blütezeit des Islams lange vor unserer Blütezeit war. Also die hatten eine hohe Weisheit. Mhm. In Bagdad gab es ein Haus der Weisheit. Das war dann später in Andalusien. Und da waren große Wissenschaftler und große Schriftsteller. Und früher, Goethe hat sich damit beschäftigt, habe ich festgestellt. Goethe kannte diese großen Sufi-Meister wie Hafiz, wie Rumi, wie Shams of Tebris. Nur wir wissen davon nichts mehr. Und das finde ich schade. Und deshalb, weil ich auch Goethe sehr liebe und seine, vor allen Dingen die Bücher mit Eckermann, also wo er die Gespräche mit Eckermann, wo man ihn so ganz persönlich kennenlernt. Und dann hat er ja den westöstlichen Divan geschrieben und er hat gesagt, ich kann Hafiz nicht mal die Füße waschen oder küssen, weil der so hoch über mir steht. Mhm. Und das sind die Sufi-Meister. Natürlich habe ich nicht so einen großen, ich habe einfach über so einen Mann geschrieben, den eine evangelische, also eine Hugenottin, liebt.
Sophie, ist es?
Sophie.
Ja.
Sophie liebt zwei Berberbrüder, aber sie sind eben beide im Islam. Der eine ist ein Rechtsgelehrter und der andere ist der Sufi-Meister. Und die Geschichte soll eigentlich eine Brücke bauen zwischen den Religionen. Verständnis, Toleranz, Liebe, Respekt. Das ist eigentlich der Inhalt des Buches.
Begegnet Ihnen denn der sogenannte Clash of Cultures in der Schweiz überhaupt? Also ich meine, da sind natürlich verschiedene Nationalitäten, aber das ist ja alles...
Doch, ich bin umgeben von Muslimen.
Ah ja, wirklich?
Ja, ja, die Kinder. Also wir haben Leute, also direkt jetzt mir wohnt einer aus Mazedonien, dann in unserem Garten hilft mir einer aus Kosovo und der hält es, die sind sehr gläubig. Aber du kannst mit denen wunderbar auskommen.
Und haben Sie mit ihnen über das Buch gesprochen?
Nein, das in meiner Umgebung versuche ich nicht darüber zu reden. Das wird vielleicht noch kommen, sollten die Menschen das Buch lesen. Aber ich war natürlich, ich habe überall mich erkundigt. Und ich rede mit jedem Taxifahrer, wenn ich merke, der ist Türke oder Perser. Oder wir haben ja in Berlin sehr viel und in Hamburg. Und dann sind die sehr erstaunt, dass ich ihnen von Mohammed und den Frauen von Mohammed und sagen kann, was Mohammed gesagt hat. Mhm. Auf alle Fälle hat er gesagt, dass man nicht töten soll, wenn man nicht selber angegriffen wird. Und er hat auch nicht gesagt, dass du unbedingt da deinen Kopf, du sollst deine Scham bedecken und deine Schultern. Und es war gleichberechtigt, die Frauen bei ihm, von der Muezzin zum Gebet, hat gleichberechtigt damals die Frauen und die Männer zum Gebet gerufen. Die Aisha, also er hatte 25 Jahre eine Frau, die Khadija, das muss eine sehr kluge Frau gewesen sein. Und später hatte er, als er dann nach Medina ging, das nannte sich damals Yathrib, dann hatte er mehrere Frauen.
Er war eben auch nur ein Mann.
Ja, aber er hat auch Frauen geheiratet, um sie unter... Natürlich war er ein Mann. Jesus hatte auch eine Frau, also die Maria Magdalena war auch seine Frau. Ich will jetzt nur sagen, die Aisha hat Krieg geführt nachher gegen Ali, gegen den Schwiegersohn. Und in Saudi-Arabien, die Frauen dürfen nicht mehr Auto fahren. Mhm. Wo du sagst, habt ihr nicht gelesen, was da mal passiert ist? Und das ist das, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Damit wir reden, damit wir sagen, ich weiß eure Geschichte. Und was macht ihr daraus? Genauso eine Machtsache. Die Rechtsgelehrten halten ganz fest an irgendwelchen Vorstellungen, ja, die mit Mohammed nichts zu tun haben. Genauso wie die katholische Kirche nichts mit Jesus zu tun hat.
Es geht, ich habe mit einer Türkin sehr lange darüber gesprochen, die auch sagte, dass es im Grunde, es sind die Auslegungen und es wird vieles auf den Islam geschoben, dabei sind es nur Traditionen, die so oder so ausgelegt werden und im Zweifel dann für den Mann, worunter dann die Frauen in, genau, den Familien leiden müssen.
Mhm. Also wirklich, das kam, der dritte Kalif, der hieß Umar, da fing das an, dass die Frauen sich verschleiern mussten, dass die Frauen nicht erben können, dass die Frauen blöd sind. Das hat eine Geschichte, aber das war nicht Mohammed. Mhm. Und wenn man sich auf Mohammed beruft im Islam, dann bitte doch auf den wirklichen Mohammed.
Na Mensch, also das Buch Sterne über der Wüste, wir werden es verlosen. Wir müssen uns nur noch eine schöne Frage dazu ausdenken. Ist es denn ein Liebesroman, ja, bei alledem?
Ja.
Sie haben ja viele Ihrer Bücher, die Sie geschrieben haben, dann auch verfilmt. Also werden Sie unter Umständen Sophie sein, die zwei... nicht Beduinenbrüder, sondern zwei...
Doch Beduinenbrüder, Berberbrüder,
ja, genau. Glauben Sie, es kommt so weit, dass Sie das...
Es wäre beinahe so weit gekommen. Die Österreicher wollten es drehen, aber dadurch, dass halt jetzt...
Die Islamfrage Vorsicht oder wie, ja?
Ist das so? Vielleicht ist Ihnen auch das Buch zu mutig. Also ich weiß nicht, ob man einen Produzenten findet.
Gut, wir verlosen davon jedenfalls gleich drei Bücher, aber erst spielen wir A Remark You Made von Weather Report. Das haben Sie sich nämlich auch gewünscht. Radio 1, die Hörbar Rost, das Finale sozusagen. Sterne über der Wüste heißt das neue Buch von Ruth Maria Kubitschek. Und wir verlosen drei Exemplare. Und vielleicht am besten auch gleich an Leute, die sich mit Frau Kubitschek schon so ein bisschen beschäftigt haben und auch auf dieser Ebene-Welle sich treffen und verstehen. Weil ich glaube, jetzt so ein kühner Informatiker im geschlechtsreifen Alter, der wird jetzt vielleicht erstmal... Vielleicht dann doch lieber jemand, der das Gefühl hat, sich durch das Gespräch auch eben in diesem Gespräch wiederzufinden. Der kann dann auch vielleicht beantworten oder aber googeln mit etwas Geschick, wie Frau Kubitschek ihren Garten nennt oder nannte oder nennt. Es geht um eine GRG als Abkürzung. Also dieser Garten hat einen Namen. Bitte schicken Sie die richtige Lösung an. hörbar@radio1.de. Bitte auch gleich mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer, damit wir Ihnen das Buch im Gewinnfall zukommen lassen können. So, diese Sendung darf keinesfalls aufhören, ohne dass wir mal kurz bei Monaco Franze mit Helmut Fischer gesprochen haben. 1983 war das. Und Kir Royal mit Franz Xaver Krötz, 86. Beides wurde von Helmut Dietl inszeniert gemacht, er als Regisseur. Und von ihm habe ich zwei Aussprüche gefunden. Ab bitte, Rutlein, friss, wir wollen eine mit Busen.
Ja.
Also Sie sollten das Weib sein, die, ja, Frau.
Ja, also die wollten einfach eine Frau. Ich war ja schon immer etwas füllig.
Sie haben das gar nicht gemocht an sich. Sie sind ungern auf Partys gegangen,
ja,
ne?
Ja, ich bin sehr, weil ich eben nie diese Figur hatte wie andere Frauen, sondern ich war immer schon als junge Frau eine Frau. Und
aber doch immer auch begehrt.
Das schon. Ich weiß ja nicht, ob die ganz dünnen so erotisch sind, aber...
Können sie auch sein, aber ja, auf jeden Fall haben Sie ja eigentlich immer ein positives Feedback auf sich als Person bekommen.
Ja, also ich war halt nicht so schlank, ich war halt das Bild einer Frau. Und das wollten die, der Dietl, auch der Helmut Fischer. Und so wurde ich das Spatzel, Gott sei Dank. Und diese Rolle hat auch mir geholfen, intelligent und leicht mit Eifersucht zum Beispiel umzugehen.
Ah ja.
Das habe ich eigentlich an dieser Rolle gelernt. Und auch diese, wie die Frau von, also die Verlegerin, die Friederike von Unruhe,
ja, genau.
Wie die sich verhalten hat. Also dieses kurze, ja, also dann und dann, aber doch neugierig, was dann doch in der High Society passiert. Das war für mich ganz neu.
Mhm.
Und diese Figuren habe ich sehr geliebt und vor allen Dingen wirklich die Arbeit mit Helmut Dietl. Und ich bin eigentlich traurig, dass ich danach nicht mehr mit ihm gearbeitet habe. Aber der Helmut und viele andere haben nicht verstanden, dass ich von München weggehen konnte nach diesem Erfolg in die, sozusagen in die Wüste. Und ich habe ihn dann mal getroffen beim Tod von Helmut Fischer. Und dann sagt er zu mir, na Ruthlein, was machst du, meditieren? Und dann habe ich gesagt, nein, nicht nur. Und da habe ich gemerkt, dass ihn, also er konnte das nicht verstehen.
Mhm. Glauben Sie, wenn er dann Zugang gehabt hätte, dass er Sie vielleicht für dieses aktuelle Projekt, für irgendetwas Aktuelles angefragt hätte? Hat er so ein bisschen Angst, dass Sie zu viel mit Bäumen reden während der Drehzeit? Keine Ahnung.
Ja, das weiß ich nicht genau. Aber wahrscheinlich wäre das auch nicht gegangen, weil die Verlegerin wäre ja inzwischen auch so alt wie ich.
Naja, aber das ist ja, ja in dem Fall, wäre das ja in, eben ja. dann doch ganz gut gegangen, wenn man Sie so sieht. Der Dietl hat auch gesagt, dem konnten Sie sich gut anvertrauen,
ja.
in seiner Art. Er hat einen guten Blick offenbar gehabt und Sie haben ihn respektiert, denn er konnte Ihnen auch sagen, Rutl, da ist noch eine Glasglocke.
Ja.
Und damit meinte er, dass Sie da sind, aber noch zu viel Distanz haben, oder was?
Also er meinte, man kommt nicht durch mich. Also es kann schon sein, dass ich mir im Leben diese Glasglocke angewöhnt habe als Schutz. Und derjenige, der es dann durchbrochen hat, das war schon der Helmut, ja.
Wir sind am Ende dieser Sendung schon fast. Also Sie hören jetzt oder wir hören jetzt alle gemeinsam noch etwas aus der Zauberflöte. Ich weiß nicht, was Sie sich da genau gewünscht haben. Haben Sie es zufällig im Kopf?
Die Arie des Sarastro, weil Götz Friedrich und ich, also in unserer Ehe hat die Zauberflöte von Felsensteins Inszenierung eine große, große Rolle gespielt, weil Götz war noch Regieassistent und wir haben sehr viel über Mozart gesprochen und über diese Oper und das ist eigentlich eine Einweihungsoper war und ich habe von Götz und auch von Felsenstein sehr viel gelernt.
Wir haben auch ein bisschen was von Ihnen gelernt. Vielen Dank dafür und ja, das nächste Buch könnte ja tatsächlich Ihre Lebensgeschichte sein. Wie sieht's denn damit aus? Trauen Sie sich daran? Können Sie sich so nackt machen?
Schwer. Ich bin schon ein Stückchen weit. Und ich bin bei meiner Ehe eben mit dem Götz Friedrich und da habe ich dann aufgehört, weil ich gemerkt habe, du musst richtig die Wahrheit schreiben und dann entkleidest du dich. Und dann habe ich erstmal aufgehört. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es fertig kriege.
Gut, wir sind gespannt, wir haben ein Auge drauf. Und vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Es war sehr schön, danke.
Vielen Dank, das gebe ich gern zurück. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Sonntag. Und falls Sie noch nicht zur Wahl gegangen sind, ja, bitte, Hintern hoch. Quatsch, Arsch hoch und jetzt raus, nehmen Sie Ihre Unterlagen, Ihren Personalausweis und gehen Sie bitte wählen. So, in diesem Sinne, viel Spaß mit der Zauberflöte, schönen Sonntag noch, tschüss.
Radio 1, hörbar Rust.